Ja, Martin hat schon gesagt, ich fange eine neue Predigtserie, Reihe, wie man es auch immer nennen will, an aus dem zweiten Petrusbrief. Und als ich den so gelesen hat, kam mir das Wort wachgerüttelt in dem Sinn. Wachgerüttelt, ich weiß nicht, was ihr euch gerade denkt. Vielleicht müsste ich hier jetzt, Jürgen hat mich vorhin gefragt, wie laut redest du? Müsste ich so einen Schreier loslassen, weil der eine schon wieder so leicht lethargisch am Stuhl sitzt oder sowas. Es ist ja auch schon oder erst 21:45, gell? Für den einen ist es schon ziemlich spät, für den nächsten ist es noch vorm Aufstehen. Und bei euch zu Hause, keine Ahnung, wie ihr gerade da sitzt oder hängt und versucht, diesem Gottesdienst zu folgen. Wachgerüttelt, mich hat's dran erinnert, bei uns, ich war ja auch mal jünger, im Jugendkreis gab es einen und der hatte einen gesegneten Schlaf. Also der ist sogar ganz oft eingeschlafen bei einem Spieleabend oder bei irgendwas Ähnlichem. Der lag dann so unter der Couch, unterm Tisch rum und sowas, ist immer wieder passiert. Und es war Wahnsinn, was der für einen gesegneten Schlaf hatte. Weil wir haben uns dann diverse Späße erlaubt, ob das alles lieb war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn auch einmal, da kann ich wie bis heute daran erinnern, einfach an den Füßen gepackt. Wir wollten gehen und er war nicht wach zu kriegen. Wir haben ihn an den Füßen gepackt, ihn unter diesem Tisch rausgezerrt, nicht freundlich, bis zur Wohnzimmertür geschleift und am Flur kam dann endlich so... Also so, da ist er langsam aufgewacht. Also keine Ahnung, zu welcher Sorte Mensch ihr gehört, ob ihr bei jeder Sache hochschreckt oder ob ihr so einen gesegneten Schlaf habt, dass man euch durch die Gegend zerren kann. Ob ihr abends vorm Fernsehen generell einschlaft oder irgendwie sowieso schlecht schlafen könnt. Wachrütteln. Ja, wachrütteln muss ich jemanden, wenn er irgendwo was verpasst, verpennt oder irgendwas hat. Also früh die Kinder wach zu rütteln, das kennen wahrscheinlich alle Eltern irgendwann. Oder mal vom Ehepartner irgendwie wach gerüttelt zu werden. Hey, du musst doch los, oder? Sowas kennt man. Natürlich denkt vielleicht manche auch wachrütteln. Endlich sagt der Armin mal was zu Corona. Ich muss euch enttäuschen. Ich sag was zum zweiten Petrusbrief. Natürlich könnte man jetzt auch alles Mögliche denken und sagen, da muss man mal deutliche Worte verlieren, da muss man mal was sagen, wir müssen wachgerüttelt werden. Ich will beim Geistlichen bleiben. Natürlich könnte man zu Corona viel sagen, aber ich sehe den Sinn eines Gottesdienstes nicht, Politik zu betreiben, sondern eine Predigt zu halten, die auf dem basiert, was wir in der Bibel finden und trotzdem ins Leben spricht. Wachrütteln, ja, bei geistlichen Themen ist ja auch so, wie bei Corona auch. Die Wahrheit ist nicht immer ganz so einfach zu finden und ganz so schnell und leicht in einer Predigt zu erklären. Wachrütteln. Und heute ist eigentlich die Grundlage des zweiten Petrusbriefes. Und von daher passt mal ein bisschen auf, vor allem wenn ihr die nächsten Themen hört, die vielleicht manchen auch leichter liegen, weil sie klarer sind. Aber ich finde, heute ist die Grundlage. Ich habe nicht umsonst absolut beschenkt dazu geschrieben oder als Thema über diese Predigt. Der zweite Petrusbrief ist nämlich ein besonderer Brief. Es scheint einer der letzten Briefe zu sein, die zeitlich geschrieben worden sind. Und er ist auch an dich und mich geschrieben, könnte man so sagen. An alle Nachfolger. Und schon im Anfang wird was deutlich, was zumindest ich auch ganz schnell mal überlese, muss ich zugeben, wenn ich einfach so den Brief lese. Ich will euch mal den ersten Vers vorlesen. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Keine Ahnung, ihr konntet's mitlesen, wie es euch geht, wenn ihr diesen Briefanfang lest. Vielleicht geht's euch ganz ähnlich wie mir. Ich denke mir, ja, okay, halt einen Briefanfang. Er ist von dem und dem, er ist an die und die und ja, wir glauben alle. So, mal bös gesagt, ich habe diesen Petrusbrief vor Monaten gelesen, weil ich mit einem Bekannten ausgemacht habe, wir lesen jetzt den zweiten Petrusbrief mal wieder. Und dann habe ich ihn gelesen und da fange ich dann schon an so mit diesem Gefühl, ja okay, wann geht's denn endlich los? Und da denke ich nicht an den ersten, zweiten und dritten Vers, sondern eher so Ende des ersten Kapitels, endlich was Gescheites. Und vorher kommt nur dieses Vorgerede. Und ich habe da damals schon festgestellt und jetzt noch mehr, wo ich mich intensiv mit diesem Brief beschäftigt habe, man sollte diese ersten Verse ernst nehmen und mal in Ruhe anschauen, weil sonst verpasst man doch mehr, als man meint. Ich weiß nicht, was du denkst, als du jetzt diese Worte gehört hast oder gelesen hast, mitgelesen hast. Was ist an denen besonders? Also klar, ja, da steht, er ist von Simon Petrus, einem Apostel. Okay, ja, nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Dann eben dieses an alle, die glauben. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, weil die anderen Paulusbriefe sind ganz oft an die Korinther, an die Römer, an die Philipper, an Christen in dieser Gegend. Hier steht ganz bewusst, darum habe ich auch gesagt, der ist mal an uns geschrieben, an alle, die glauben. An alle, die also kapiert haben, dieser Gott, der sich mit Jesus gezeigt hat, der ist wichtig, der will was mit mir, der mag mich. Also ist dieser Brief auch explizit an uns. Aber das ist das eine. Das andere finde ich dann dieses, ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt. Einen Glauben, der uns geschenkt wurde. Findest du es kostbar, glauben zu können? Also das habe ich mich wirklich gefragt an der Stelle. Oder ist es einfach nur normal? Ja, ja, klar, Gott gibt's, würde ich auch nicht dagegen sein, aber also ich verstehe ihn einfach nicht, Mann. So dieses, es geht mir auch nicht um die Tagesform, dass man mal einen Tag hat, wo man sagt, ja Gott, der Glaube, oder Gott. Aber dieses Generelle, ist mir der Glaube kostbar? Ich habe mir gedacht, ich muss das mal praktisch und live in unser Leben übergreifen mit einem völlig ungeistlichen Thema. Es ist ja Urlaubszeit hier, die Deko, die ist auch schon so ein bisschen auf Urlaub in den Bergen abgestimmt, so gefühlt. Es ist ja Urlaubszeit bei uns, also das zweite Ferienwochenende. Viele sind unterwegs. Ich bin erfreut, dass doch viele da sind auch. Aber einige sind unterwegs. Vielleicht hört ihr uns zu. Schön, dass ihr auch mit reinschaut im Urlaub und nicht Urlaub von der Gemeinde macht. Aber was wollte ich sagen? Es ist so normal, Urlaub zu machen. Und dieses Jahr merken wir, so normal ist es anscheinend gar nicht. Da bekommt man Mails von seinem Arbeitgeber, der schreibt, ja, wenn du in ein Risikogebiet reist, dann bist du falsch selber schuld, wenn du hinterher in Quarantäne musst. Zum Beispiel. Oder man muss sich eben überlegen, wie kann ich überhaupt verreisen? Man hat sich im Januar oder im Dezember letzten Jahres vielleicht ein Ziel ausgesucht, einen Flug gebucht, eine Unterkunft organisiert. Ob das jetzt Hotel, Pauschalurlaub oder Bergziel ist, keine Ahnung. Ihr seid total verschieden, das weiß ich. Man hat sich drauf gefreut. Man hat im März auch noch gedacht, naja Gott, bis Sommer ist ja noch lang hin. Im April hat man dann so langsam überlegt, mal gucken, was das wird. Und jetzt steht man da und merkt, es läuft nicht so wie immer. Das, was vorher normal war, die letzten 30 Jahre, ist doch gar nicht so normal, sondern eigentlich ein ganz schönes Privileg, dass wir ganz selbstverständlich erstmal 3 Wochen Urlaub haben. Die haben immer noch die meisten von uns, schätze ich, im Sommer, außer mancher darf nur 2 machen. Also dieses Privileg haben wir immer noch, trotzdem. Und trotzdem gibt's etliche, die sagen, naja, irgendwie ist dieses Jahr alles so ein bisschen blöd. Warum? Ich glaube nur, weil bei uns was normal geworden ist, was für einen Großteil der Weltbevölkerung ein gigantisches Privileg ist. Erstens, wir haben überhaupt frei. Die meisten Menschen arbeiten ohne Urlaub zu haben auf dieser Welt oder mit äußerst wenig Urlaub. Zweitens, wir sind es gewohnt, während dieser Zeit auch noch mobil sein zu können, unterwegs sein zu dürfen, in eigentlich alle Länder. Der deutsche Pass ist angeblich etwa der zweit- oder drittbeste. Man kommt quasi eigentlich überall rein, einfach so, um Urlaub zu machen. Wenn du aus Kenia hier rüber willst, einfach so Urlaub machen, dann musst du ein dickes Bankkonto haben und beweisen, dass du dir noch einen Rückflug zahlen kannst. Wir müssen gar nichts. Also da merkt man, wie schnell was wir als normal betrachten, was eigentlich was Besonderes ist, bei uns normal ist. Erstes Beispiel, einfach so, um euch das deutlich zu machen. Das zweite Beispiel, ganz praktisch, schaut euch mal hier um in diesem Haus. Gut, nicht jeder geht hier seit 30 Jahren in die Gemeinde, weil die bitte ich mal zurückzudenken und zu sagen, wie war das denn vor 20 Jahren, als ihr die ersten Male, 20 Jahre ist dieses Haus etwa alt, wer das nicht weiß, als ihr das erste Mal hier reingekommen seid, ins Foyer und dann zum Gottesdienst. Die anderen frage ich, wie war das denn für euch, als ihr, mancher ist heute zum ersten Mal da, sehr cool, ihr könnt das, als ihr da reingekommen seid, was war euer Eindruck von diesem Haus? Ich gehe jetzt seit knapp einem Jahr öfter in dieses Haus rein und raus. Seitdem bin ich hier als Pastor. Und ich muss zugeben, am Anfang denkt man noch, wow, schön viel Platz. Und jetzt geht man rein und denkt sich nur, ach, da steht schon wieder ein Stuhl im Weg rum. Und wir hatten das liegen gelassen. Und die Luft ist schon wieder so warm. Und man schätzt gar nicht das, was damals so besonders war. Und ich glaube, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Haus vor 20 Jahren, da könntet ihr erzählen, wie gigantisch das war und wie wahnsinnig, endlich Platz zu haben, endlich ein Foyer zu haben, endlich, ach, erzählt selber. Jetzt ist es normal. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es eher so geht, wie dass ich jedes Mal hier reinkomme und mir denke, juhu, wir dürfen dieses Privileg haben, Platz zu haben. Wobei jetzt bei Corona und auch vorher haben wir ja auch schon gemerkt, selbst der größte Platz ist endlich. Also passen nicht immer alle rein, die wir gerne reinstecken würden in dieses Haus. Zwei Beispiele aus dem Leben, um euch darauf hinzuweisen, ist es nicht geistlich auch immer wieder so bei uns? Ist unser Glaube nicht eigentlich total kostbar? Aber wir merken es gar nicht. Er scheint uns so normal zu sein. Immer wieder sogar eine Last, wo wir uns denken, oh, nee, jetzt, ja, ich bin Christ, also das sollte ich und muss ich. Und wo ist das kostbar an solchen Tagen? Da muss ich mich dann dran erinnern. Also, ich glaube, wir Deutschen müssen uns immer, immer, immer wieder dran erinnern, was ist mir kostbar? Und das gilt nicht nur für den Glauben, sofern du ihn hast, sofern du diese Begegnung mit Gott hattest, wo du sagst, hey, da habe ich gemerkt, das ist nie nur was, wo man mal irgendwo im Jahr vorbeischaut, wo man auch irgendwie weiß, dass es da ist, sondern mir ist Gott so kostbar, weil ich weiß, dass ich Gott so kostbar bin. Das ist ein Geschenk, ein gigantisches Privileg. Oder ihr, die jetzt am Fernseher sitzt, von den Klickzahlen muss ich zugeben, es schauen weniger zu. Und ich glaube, warum? Am Anfang war es uns kostbar, dass wir überhaupt sowas wie Livestream haben konnten. Überhaupt was haben konnten. Und jetzt ist es schon wieder normal. Ich will das gar nicht werten oder böse meinen. Aber ich merke, wie ich mich immer wieder dran erinnern muss. Ganz, ganz vieles in meinem Leben ist nicht normal, sondern ein gigantisches Geschenk. Und es ist kostbar. Und das gilt auch für meinen Glauben. Das ist so kostbar, dass dieser Gott mich liebt. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal zurückerinnert, ich habe euch vorhin gebeten, euch zurückzuerinnern, als ihr das erste Mal ins Haus seid. Aber wenn ihr euch zurückerinnert in eurem Leben, wo euch Gott das erste Mal so richtig bewusst begegnet ist. So richtig bewusst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann leider keinen Tag und keine Stunde nennen. Ich kann einen Zeitraum nennen. Aber das war ein Moment, eine Zeit, in der ich immer mehr gemerkt habe, da bin ich jemanden über meiner Familie hinaus sehr, sehr wichtig. Das war unvorstellbar, dass dieser Gott, der so weit weg scheint, sich klein gemacht hat, hier mir nah sein will. Dass ich ihm gut genug bin. Die Erkenntnis Jahre später, dass Paulus mich ganz oft als Heiligen bezeichnet. Ich und heilig, das geht doch überhaupt nicht. Ja? Ich kenne mich viel zu gut, ich bin nicht heilig nach menschlichen Maßstäben. Aber Gott sagt zu mir, du bist mir gut genug. Ich mache dich dazu, weil ich dich so lieb habe. Dieser Moment, ich glaube, wir müssen uns ganz oft zurückerinnern. Und leider scheint es normal zu sein, dass man das immer wieder vergisst. Drum gibt es so Bücher wie Zurück zur ersten Liebe. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ. Ich fand das Buch sehr cool. Drum steht es auch in meinem Regal irgendwo. Und noch viele, viele weitere in dieser Art, weil wir uns Christen immer wieder daran erinnern müssen. Denk mal dran, was du an Gott hast. Erinner dich zurück, wie das damals war. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, ja nicht nur damals. Und es ist eben nicht was, was ich erreichen kann oder muss. Es ist nicht der Maßstab, wie viel ich in der Bibel lese. Es ist nicht der Maßstab, ob ich hier im Gottesdienst bin. Es ist auch nicht der Maßstab, wie viel du spendest. Sondern der Maßstab ist einfach, Gott nimmt mich, wie ich bin. Obwohl mein Leben vielleicht gerade verkorkst ist, nicht passt. Aber er nimmt mich, wie ich bin. Er lässt mich nicht so, wie ich bin. Das ist ein anderes Thema. Aber er nimmt mich, wie ich bin. So ein Geschenk. Und es ist ja eine Freiheit, die wir kennen, die wir aber nicht immer schätzen. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Und ich möchte euch heute wachrütteln, sozusagen. Erinner dich doch dran, wie es für dich war, als du es zum ersten Mal so richtig bemerkt hast. Erinner dich dran zurück, wo Momente, Höhepunkte mit Gott in deinem Leben waren und wo du gemerkt hast, ja, der ist Realität. Ich will mal sagen, das ist wie in einer guten Ehe. Vielleicht gibt es auch perfekte Ehen, aber ich rede nur von guten Ehen. Da muss ich mich immer wieder dran erinnern im Alltag, warum ich genau diesen Menschen liebe. Weil was mir zuerst ins Auge fällt, ist den Frauen die Socken, die liegen und die Dinge, die mir nicht passen, wo wir uns reiben, wo was nicht genau passt, wo was hakt. Und an das andere muss ich mich erinnern, weil das wird ganz oft ganz schnell normal. Wie gut wir uns ergänzen, wie gut wir einander tun. Oder im Beruf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe ja den besten Beruf ever. Und trotzdem stehe ich manchmal und denke mir, ich will eine Stechuhr haben. Das war so cool damals. Um 6.45 Uhr und keine Sekunde früher Karte rein und um 15.30 Uhr Karte wieder rein und vorher schon 3 Minuten warten, damit man auch ja nicht zu spät seine Karte reinsteckt und wieder geht als Industriemechaniker. Da war das ganz klar geregelt. Und manchmal wünschte ich mir das auch als Pastor. Und dann muss ich mich wieder dran erinnern und sagen, stopp mal, du hast so viele Freiheiten und du genießt die auch. Wie gesagt, ich glaube, das ist im Leben so und ich könnte jetzt noch etliche Beispiele aufzählen, aber es ist vor allem auch im Glauben so. Ist dir doch bewusst, wie kostbar und wie einzigartig unser dein Glaube ist, dein Gott. Und da erinnert uns Petrus schon im ersten Vers dran, den ich meistens einfach so überlese. Und meiner Meinung, wie gesagt, ist das die Basis für alles, was danach kommt. Weil wenn dir dein Glaube nicht kostbar ist, dann musst du erst was anderes verbessern, bevor du über das nachdenkst, was dann im zweiten Petrusbrief kommt. Ich lese mal weiter, weil die nächsten 3 Verse gehen noch in die ähnliche Richtung und bilden eben diese Grundlage. Vers 2. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich finde, in diesen Versen wird nochmal deutlich, das eine ist, das Geschenk ist da. Ich muss es erst nur erkennen und immer wieder wertschätzen. Das andere ist, dieses Geschenk wirklich in seiner Tiefe zu erkennen, ist ein Prozess und ein Weg. Und in dem stecken wir alle. Also, wenn ich mit Gott unterwegs bin, und ich habe ja erst über Nachfolge gepredigt, über Unterwegssein mit Jesus, dann werde ich immer wieder staunend dastehen und mir denken, jetzt bin ich schon 20 Jahre Christ und habe das immer noch nicht wahrgenommen, wie cool Gott an der Stelle ist. Also dann ist das was einfach Stück für Stück passiert. Und das passiert so, Vers 2, indem wir Gott und Jesus besser kennenlernen, erfahren wir oder lernen wir Gottes Gnade und seinen Frieden immer besser kennen. Wer jetzt mitgelesen hat, denkt sich, neues Leben, das ist die Übersetzung, die ich hier angeblendet habe und vorgelesen habe, die haben da aber irgendwie ein bisschen eine andere Nuance. Ich mag neues Leben meistens. An der Stelle habe ich sogar überlegt, eine andere Übersetzung vorzulesen, weil ich die Nuance viel cooler und diesen Bogen viel besser finde, zu sagen, indem wir Gott besser kennen, dann kommt Frieden und Gnade in unser Leben. Bei neues Leben wirkt das ein bisschen anders. Von daher, kleiner Exkurs, es schadet nie, mehr als eine Übersetzung für einen Text zu lesen. Und sich, wenn dann Unterschiede auftauchen, mal zu fragen, warum haben die das denn da anders gemacht? noch eine dritte aufzuschlagen und zu gucken, ah, okay, die zwei haben so, die eine hat so. So, Exkurs beendet. Das schadet nie, weil man dann manchmal ins Nachdenken kommt und entdeckt, ah, okay. Oder zur Not fragt halt mich, Griechisch kann ich noch ganz gut bei Hebräisch. Gebe ich zu, das war mal besser. Da kann ich auch mal in den Urtext schauen und dann merkt man so kleine Nuancen. Aber das finde ich ganz spannend, diese Kurve, in dem wir Gott und Jesus besser kennenlernen. Das habe ich ja 3 Wochen lang gepredigt, habe gesagt, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann werden wir erleben, wie er uns prägt, verändert, dann lernen wir Gott viel, viel besser kennen. Und dann kann es auch passieren, dass sich Prioritäten verschieben, dass sich Dinge verändern und dass wir irgendwann wieder merken, hey, das ist die Basis und da muss ich mich immer wieder dran zurückerinnern, damit nicht das Negative überwiegt in meinem Glauben. Weil ja, ganz ähnlich wie in der Ehe oder im Beruf ist es doch bei vielen auch im Glauben. Man ist unterwegs und irgendwann fragt man sich, warum muss ich das eigentlich jetzt so machen? Warum will Gott da schon wieder meinen Feind lieben? Ja, also meine Frau geht ja noch, meinen Nächsten auch noch, aber meinen Feind. Das sind schon hohe Level, die Gott da an etlichen Stellen steht. Und es wirkt oft als Last. Ich glaube, Gott wollte uns nie eine Last auferlegen, sondern er hat ja immer gesagt, mein Joch ist leicht. Trotzdem wollte Gott nie, dass wir einfach so bleiben, wie wir sind. Er wünscht sich, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir ihn Stück für Stück mehr kennenlernen und er in unser Leben wirken darf. Und das wird dazu führen, dass ich es irgendwie hinkriege, meinen Feind zu lieben. Ich bin immer dankbar, dass Gott mich noch nicht auf die extreme Probe gestellt hat und mir wirkliche Feinde ins Leben gesetzt hat, die mich vernichten wollen. Aber wer Lebensbiografien liest, von Christen aus dem Ostblock, von Christen aus Nordkorea oder aus dem Dritten Reich, der entdeckt oft und fragt sich, wie haben die das geschafft? Wie haben die das durchgehalten? Und ich glaube, sie haben es durchgehalten, weil Gott in ihnen es durchgehalten hat, anders zu sein. Erinnere dich dran, wie befreiend es ist. Und wenn du heute da sitzt oder da hörst auf deinem Sofa, da ist dieser Gott. Ich kann mich gar nicht zurückerinnern an mein erstes Mal. Dann möchte ich dir Mut machen und dir sagen, bitt doch Gott nochmal ganz neu, komm in mein Leben. Ich kenne dich vielleicht noch nicht gut genug, Jesus, aber ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich Stück für Stück noch mehr kennenlernen. Zeig mir, wie wichtig ich dir bin. Es wäre so ein Gebet, zu dem möchte ich dir Mut machen, wenn du ihn noch nicht gut kennst oder auch wenn du ihn gut kennst und gerade so eine Phase hast, wo du denkst, oh, für mich ist das eigentlich gerade eher Last. Dann bitt doch Gott und sag, ich will dich wieder neu kennenlernen. Ich will wieder checken, wie sehr du mich liebst, wie kostbar das ist, dass du mich kennst. Das will ich ganz neu begreifen. Wir brauchen es. Vers 3. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Den müssen wir wissen. Sie hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Ich muss genau das immer wieder hören, weil genau das ist die Schnittstelle zwischen dem, was ich gesagt habe, und zwischen dem, was Jesus will. Jesus hat uns viele Herausforderungen mit ins Leben gegeben. Und wenn ich die alle auf meine Schultern lege, okay, ich muss meine Feinde lieben. Und ich muss die zweite Meile mitgehen. Und ich muss, boah, ey, sorry, ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich habe nicht die Kraft dazu. Wo kommt die Kraft her? Die göttliche Kraft hat uns alles gegeben. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Natürlich muss es zum Schluss mein Körper machen und mein Verstand wird dazu gebraucht. Aber ich muss es nicht aus mir rausringen wie aus so einem Handtuch, das man versucht trocken zu kriegen. So, da muss doch noch ein bisschen mehr Liebe rauskommen. Sondern ich muss es mir immer wieder von Gott schenken lassen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schlüssel. Ich sage ja, da ganz am Anfang steckt viel im Petrusbrief. Wenn ich nicht kapiert habe, dass ich meinen Glauben nicht produzieren kann, mit allen Maßstäben, die dann dazukommen, sondern ihn mir immer wieder schenken lassen muss von Gott. Und das manchmal auch nicht einfach so funktioniert, sondern schon ein Ringen mit Gott ist und ein Ringen mit, Jesus, du weißt genau, ich tue mich echt schwer mit der Person. Ich möchte ihr anders begegnen. Hilf mir, verändere mich. Und ich kann euch aus meinem Leben sagen, es gab auch in der Gemeinde schon Menschen, wo ich ernsthaft überlegt, ich habe die Straßenseite zu wechseln, wenn ich ihnen begegnet bin, weil ich keinen Bock auf das nächste Gespräch hatte. Und ich habe es erlebt, wie in einem solchen Fall ich irgendwann beschlossen habe, nein, das will ich nicht. Und trotzdem keine Kraft hatte. Und dann gesagt habe, Jesus, jetzt ist es dran, veränder du mich. Und er hat mich verändert und er hat mir den Mut zu einem ernsten, offenen Gespräch gegeben. Hatte ich vorher nicht. Und dieses eine Gespräch hat nicht alles besser gemacht hinterher, aber so viel verändert, dass wir uns gut wieder begegnen konnten, dass wir uns nicht immer missverstanden haben, wenn wir uns begegnet sind, sondern wir gut miteinander klargekommen sind und trotzdem ehrlich bleiben konnten. Ist hinterher trotzdem nicht meine beste Freundin geworden. Aber das kann Gott. Und ich muss es nicht von mir aus tun, aber ich muss ihn tun lassen. Weil eines sollte uns klar sein, die Ansprüche, die es in der Bibel gibt, an uns Christen wohlgemerkt, die wird Gott nicht ändern. Der wird nicht sagen, okay, für dich, du musst nur das zusammenkriegen. Für die anderen das. Nein, Gottes Ansprüche stehen und die sind manchmal ziemlich hoch. Aber wir müssen sie nicht von uns aus produzieren. Aber wir müssen Gott den Freiraum geben. Und da mache ich euch echt Mut. Überall, wo ihr nicht könnt, ist das Einzige, was ihr können solltet, oder der einzige Weg, es anzupacken, ist zu sagen, okay Gott, ich kann nicht mehr. Dann mach du mal. Aber ich mache euch den Mut, gebt ihm auch die Chance, es mit euch zu machen. Es ist ja immer leicht zu beten, Herr, bitte verändere den anderen. Ist viel einfacher für mich. Muss sich ja nur der andere ändern, ich muss nichts machen. Aber Gott den Raum zu geben und zu sagen, Gott, verändere diese Situation und ja, du darfst auch mich gebrauchen. Und Vorsicht, Vorsicht, ist gefährlich, ja? Ich habe erlebt, wie er ganz oft mehr mich wie den anderen geändert hat. Und das war nicht immer schön. Also jetzt ist es schön, aber in dem Moment war es nicht immer schön. Also von daher, vielleicht dazu auch nochmal ein Bild. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Gott im Kopf habt. Gott ist nicht der Familienhund. Ja, vielleicht grinst ihr jetzt oder denkt euch, wie kann man Gott mit einem Familienhund vergleichen? Aber Familienhund ist ja cool. Der bereichert die Familie, der ist auch da. Mir hat jetzt erst jemand erzählt, das ist so schön morgens, der freut sich, wenn man runterkommt. Mit dem kann man was unternehmen, den kann man auch mal rufen. Vielleicht ist er sogar so gut und kann einem mal helfen. Nicht nur mit Zeitung bringen, sondern mit was anderem. Oder einen sogar mal retten. Ist oft genug passiert, dass Hunde auch wirklich das Telefon gebracht haben oder irgendwie geschafft haben, Hilfe zu holen. Aber wenn ich ihn nicht brauche, dann sperre ich ihn halt in seine Ecke und da lasse ich ihn. Ich glaube, mancher hat so von Gott dieses Bild, der ist doch cool, mit dem kann ich mal kuscheln. Der ist auch da, wenn ich Lust auf ihn habe. Der kann mir auch mal helfen, wenn ich es brauche. Aber sonst sperre ich ihn auch gern mal in seine Ecke und da darf er bleiben. Und bitte, bitte bleib da in der Ecke, Gott. So ist aber Gott nicht. Ich muss fast sagen, eigentlich ist es eher umgekehrt, wenn man sich mal deutlich macht, wer Gott ist, dann sind wir der Familienhund Gottes. Er ist der Allmächtige, der die Welt geschaffen hat, ich bin ein Nichts, ein Staubkorn aus der Perspektive Gottes. Und immerhin lässt er mich in seine Nähe. Also, falls man das Familienhund nennen kann. Nein, bitte habt nicht das falsche Bild von Gott im Kopf, war ein schlechter Vergleich in die andere Richtung. Weil ich glaube, wir sind nicht nur der Familienhund Gottes, sondern er sagt selber, wir sind sogar seine Kinder. Er liebt uns über alles, viel, viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Aber bitte dreht eben das Bild auch nicht um und macht Gott zu dem, den ihr benutzt, wenn ihr es mal braucht und Lust habt. Sondern lasst ihm den Raum, den er sich wünscht. Und dann ist er der Chef im Ring, der Allmächtige, der als Bild im Alten Testament gebraucht hat, ich bin der Töpfer und ihr seid der Ton. Ist es nicht mein Recht, euch zu formen, wie ich es gut finde? Und wie gesagt, habt immer im Kopf, dass es Gott nicht schlecht mit euch meint, sondern dass er es wirklich gut mit euch meint. Er will was Geniales draus machen. Und manchmal sagt er halt auch, okay, damit das jetzt noch besser werden kann, muss ich an der Stelle auch mal wieder was einmatschen oder was zusammenpressen. Und das ist nicht immer schön für uns. Also ist dir das klar, wie die Machtverhältnisse das sind? Aber stell dir das wirklich vor, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Eltern und kleinen Kindern. Da kann ich als Elternteil das Kommando in die Hand nehmen und nichts zulassen, was mir nicht taugt. Mit hartem Regiment. Manch Ältere unter uns kennt das wahrscheinlich von seinen Eltern noch. Gott sei Dank hat sich mittlerweile vieles geändert in der Erziehung. Manchmal habe ich aber schon eher das Gefühl, die Kinder sind die Herren im Haus und machen, was sie wollen. Das wiederum müsst ihr daheim klären, wie das ist. Aber ich als Bild vielleicht nochmal. Ich glaube, das ist so wie ein Familienvater, der seinem Kind oft genug den Freiraum gibt, ihm auch auf dem Bauch rumzuhüpfen. Und das ist nicht so angenehm. Aber Kinder haben warum auch immer wieder Spaß dran. Ich glaube, wir sind manchmal mit Gott genauso. Und Gott denkt sich dann, okay, dann mach mal. Du darfst das, weil ich dich lieb hab. Weil du mir so total wichtig bist, darfst du mir auch den Bauch rumhopfen. Ich sehe jetzt gerade Eltern und Kinder grinsen, in deren Alter das vielleicht nicht mehr gut ist, auf dem Bauch des Papas rumzuspringen, aber egal. Ich hoffe, ich habe das deutlich gemacht, diesen Unterschied, aber auch diesen Anspruch und vor allem dieses geniale Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Ihn an seiner Seite haben zu dürfen, in jedem Lebensbereich und von ihm uns auch beschenken zu lassen. Und Vers 4 geht dann nochmal in dieselbe Kerbe und sagt das, greift das nochmal raus. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser Welt, verführerischen Welt, entflohen. Und diese Kraft, ich habe letzte Woche über den Vers aus dem Philipperbrief gepredigt und relativ viel über dieses Wort Kraft. Hört euch das nochmal an. Das ist wieder dasselbe Wort. Es ist diese Kraft gemeint, die ihren Ursprung in Gott hat. Die nicht irgendwo produziert oder gemacht wird von uns, sondern in dem Fall ist diese Kraft gemeint, die ihren Ursprung in Gott hat. Und diese Kraft haben wir. Durch die macht er uns deutlich, was wir für eine kostbare Zusage haben. Ja, Jesus bevollmächtigt uns, in dieser Welt mit und für ihn unterwegs zu sein. Und durch diese Kraft, nicht durch meine Kraft, verändert uns Gott, prägt uns. Und, letzter Teil, dann gibt er uns Anteil an seiner Natur. Hey, Wahnsinn! Also wieder, in Deutschland gibt es ja genug Menschen, die gerne so wären wie andere Menschen. Fußball ist ein großes Thema. Ich will auch so gut Fußball spielen können wie der. Und dann wird hart gearbeitet und trainiert. Oder die Bodybuilding-Welle gab es ja auch. Ich will meinen Körper so formen, dass er aussieht wie... Die Namen müsst ihr selber einsetzen. Oder ich will genauso gut kochen können. Ich will so schöne Haare haben. Ich will so toll reden können. Ich will auch so lustig sein. Man nimmt sich ja vieles zum Vorbild und will so sein wie jemand anders an etlichen Stellen. Und Gott sagt hier, ohne dass wir es groß wollen müssen, ihr dürft Anteil an meiner Natur sein. Ihr dürft so sein wie ich. Krass, oder? Cool. Sagt er so ganz lapidar, hält das Paulus fest. Er lässt dich so sein. Er gibt dir seine Liebe. Er gibt dir seine Geduld. Und dafür bete ich fast jeden Tag, ich bedanke mich fast jeden Tag dafür und sage, danke Gott, dass du mir immer wieder deine Geduld schenkst. Danke, dass du mir deine Liebe schenkst. Danke, dass du mir deine Kraft gibst. Weil ich irgendwann mal kapiert habe, ich muss ihn gar nicht drum bitten. Das macht er gerne selber. Aber ich will mich selber daran erinnern, dass sie immer wieder von ihm geschenkt bekommen. Und darum habe ich mir angewöhnt, ich komme mir manchmal blöd vor, ich mache einen Teil meiner Gebete schriftlich, weil ich merke, dann kann ich mich besser konzentrieren. Und ich schreibe jeden Tag denselben Satz. Da kommt man sich irgendwann blöd vor. Aber ich finde den Satz so wichtig, mich dafür zu bedanken, dass er mir auch heute wieder seine Geduld, seine Liebe, seine Kraft, seine Weisheit, seinen Frieden schenkt. Und ich finde, der Vers macht das deutlich. Gott gibt uns immer mehr seine Natur. Traust du dir, das anzunehmen? Dich drüber zu freuen, wie er dich prägt? Wir sind absolut beschenkt. Ich hoffe, ihr habt's kapiert. Wir sind total beschenkt mit einem kostbaren Glauben. Ich habe dir vieles vor Augen gemalt, mit vielen verschiedenen Beispielen, manches vielleicht auch, wo du sagst, oh, verstehe ich nicht. War nur ein Beispiel. Wichtig ist, dass du verstehst, wie kostbar unser Glaube ist und wie sehr dich Gott lieb hat. Erkenne ich, dass ich von Gott beschenkt bin? Weiß ich, wie kostbar mein Glaube ist? Sehe ich noch all das Gute, das mir Gott schenkt, trotz manchen, was mich gerade tierisch nervt in dieser Welt? Ja? Sehe ich trotzdem noch all das Gute, das mir Gott schenkt? Ist dir klar, dass für jeden Anspruch, den Gott an dich stellt, er dir seine Kraft gibt? Er will, dass wir immer mehr so werden wie er, dass wir göttliche Natur bekommen. Und ich finde das ein gigantisches Geschenk. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Gott segne dich und ich wünsche dir, dass du das nicht nur heute, sondern nie mehr vergisst. Und vielleicht hast du ja den Mut, dir eine gute Gewohnheit zuzulegen, um dich immer wieder dran zu erinnern, wie kostbar dir dein Glaube ist. Amen.